Es ist ja doch sehr wichtig zu wissen, was bedeutet die Buddha-Lehre im Alltag für den anderen. Zumal heute doch eben jeder es auf seine Art nicht ganz so leicht hat, weil allzu viel von jedem Menschen verlangt wird. Und dann auch, wenn er sich einmal darüber würde äußern, worin er besonders den Einfluss der Lehre auch im Alltag merkt. Zur Einstimmung möchte ich eine Rede lesen, die eigentlich nie oft genug gelesen werden kann. Der erste Teil, der ist eigentlich mythologisch und der zeigt eben, wohin es führt, wenn man in der Hauptsache seine Gedanken auf die Durchforschung der Welt richtet, auf geschichtliche Phänomene und auch sonst sehr sich damit beschäftigt, was ist die Welt, und wenn man damit, vor allen Dingen, wenn man damit eben auch ein Heil zu erlangen sucht, und der andere geht dann ganz plötzlich von dem mythologischen Gewande weg, geht er auf die existenzielle Wirklichkeit, auf das Unmittelbare hin, was ja die Buddha-Lehre anspricht. Und der Buddha wendet sich am tiefsten und letzten. Wir im Abendlande merken es, weil wir ja nicht eigentlich durch äußere Einflüsse zur Buddha-Lehre kommen, sondern durch eine innere Notwendigkeit, dass der Buddha eigentlich jeden Einzelnen anspricht. So will ich eben noch einmal zur Einstimmung heute die Rede Rohitasso lesen. Einst weilte der Erhabene im Jetahaine bei Savatthi im Kloster des Anathapindika. Und Rohitasso, ein himmlischer Geist, von Schönheit strahlend, erleuchtete bei hereinbrechender Nachtzeit den ganzen Jetahain und begab sich zum Erhabenen. Dort angelangt, begrüßte er den Erhabenen ehrerbietig und stellte sich zur Seite hin. Zur Seite stehend sprach Rohitasso, der himmlische Geist, zum Erhabenen: Ist man wohl imstande, o Herr, durch Gehen das Ende der Welt zu kennen, zu sehen oder zu erreichen, da wo es weder Geburt gibt, noch Altern und Sterben, noch Entstehen, weder Entstehen noch Vergehen? Nicht ist man imstande, Bruder, das sage ich, durch Gehen das Ende der Welt zu kennen, zu sehen oder zu erreichen, da wo es weder Geburt gibt, noch Altern und Sterben, weder Entstehen noch Vergehen. Wunderbar ist es, o Herr, erstaunlich ist es, o Herr, wie da der Erhabene so richtig sagt: Nicht ist man imstande, Bruder, das sage ich, durch Gehen das Ende der Welt zu kennen, zu sehen oder zu erreichen, da wo es weder Geburt gibt, noch Altern und Sterben, weder Entstehen noch Vergehen. Einst in einer früheren Geburt, o Herr, da war ja ein Einsiedler, Rohitasso geheißen, der Sohn des Bodhisho, und magiegewaltig konnte ich durch die Lüfte schreiten. Derart, o Herr, war meine Geschwindigkeit, dass ich etwa in der Zeit, die ein kräftiger, geübter, gewandter und erprobter Bogenschütze braucht, um mühelos mit leichtem Pfeile über den Schatten einer Palme hinwegzuschießen, einen Schritt zurücklegte, der so groß war, wie das östliche Meer von dem westlichen Meer entfernt liegt. Solche Geschwindigkeit, solchen Schritt besitzen, du Herr, kam mir der Wunsch, durch Gehen das Ende der Welt zu erreichen. Und ohne Speise und Trank, o Herr, ohne Kauen, ohne Schmecken, ohne Kot und Urin zu entleeren, ungehindert durch Schlaf und Müdigkeit, verbrachte und lebte ich volle 100 Jahre. Und nachdem ich volle 100 Jahre hindurch gegangen war, da starb ich auf dem Wege, ohne jedoch das Ende der Welt erreicht zu haben. Wunderbar ist es, so Herr, erstaunlich ist es, so Herr, wie der Erhabene so richtig sagt: Nicht ist man imstande, o Bruder, das sage ich, durchgehen, das Ende der Welt zu kennen, zu sehen oder zu erreichen. Da, wo es weder Geburt gibt, noch Altern und Sterben, weder Entstehen noch Vergehen. Wahrlich, nicht ist man imstande, Bruder, das sage ich, durchgehen, das Ende der Welt zu kennen, zu sehen oder zu erreichen. Da, wo es weder Geburt gibt, noch Altern und Sterben, weder Entstehen noch Vergehen. Doch nicht kann man, Bruder, das sage ich, ohne der Welt Ende erreicht zu haben, dem Leiden ein Ende machen. Das aber verkünde ich, Bruder, in eben diesem 6 Fuß hohen, mit Wahrnehmung und Denken behafteten Körper, da ist die Welt enthalten, der Weltentstehung, der Weltende und der zu der Weltende führende Pfad. Der springende Punkt ist eben, in eben diesem 6 Fuß hohen, mit Wahrnehmung und Denken behafteten Körper, da ist die Welt enthalten, der Weltentstehung, der Weltende und der zu der Weltende führende Pfad. Das ist aber eine Antwort für Menschen, die ernstlich fragen: Was bin ich denn nun eigentlich in meinem tiefsten Grunde? Wie komme ich überhaupt in diese Situation? Gewiss, es gibt heute viele Menschen, die merken, dass man immer wieder zu sich kommen muss. Es gibt viele Gruppen, die Meditation pflegen. Es gibt viele Gruppen, die das Wahre und Echte, das Ewige in sich selbst erleben wollen, zu erleben suchen und auch da und dort Erfolg damit haben. Es gibt viele solche Gruppen, weil in dieser unruhigen Welt eben das nicht anders sein kann. Und wir müssen sehr froh sein, dass es doch heute viel solche Gruppen gibt. Und wir natürlich in dieser Richtung interessiert, hören ja auch von solchen Gruppen immer wieder und haben auch mit solchen Gruppen natürlich Verbindung. In Wahrheit aber sieht es in der Allgemeinheit doch sehr viel anders aus. Da ist man sehr weit entfernt davon, irgendwie noch zu merken, dass man zu sich selbst kommen müsste. Da ist der gewaltige Einfluss der äußeren Dinge. Da ist zum Beispiel ganz im Vordergrund bei sehr vielen Menschen das liebe Auto und seine Pflege und das, was man mit ihm erreichen kann. Und diese Dinge nehmen die Menschen ganz in Anspruch. Und es ist tatsächlich so, ich habe selbst auch mit einem Geistlichen mal vor einer Zeit gesprochen, das ist längere Zeit schon her, der sagt, es ist eigentümlich, die eigentlichen religiösen Fragen interessieren ja den Menschen gar nicht. Also gerade auch in der Kircheninstitution, da macht sich natürlich auch eine ausgesprochene Veräußerlichung bemerkbar. Und ich habe gerade, das muss ich doch vorlesen, da ging gerade durch die Presse folgende Notiz, durch die Presse überhaupt. Pfarrer warf das Handtuch. 63-jähriger Geistlicher will nicht mehr Zeremonienmeister sein. In den vorzeitigen Ruhestand lässt sich der 63-jährige Gemeindepfarrer im oberfränkischen Hirschheid, Landkreis Bamberg, versetzen, weil er nicht länger den Zeremonienmeister spielen will. Er fühle sich nicht als Seelsorger eingesetzt, um eine Menge gleichgültiger Seelen zu betreuen. Nur bei den 4 klassischen Fällen der Taufe, Konfirmation, Trauung und Beerdigung sei der Pfarrer offenbar unentbehrlich. Zu den meisten Konfirmierten kenne er nur anmerken, außer Spesen nichts gewesen. Ähnlich fragwürdig sei die kirchliche Beerdigung eines Menschen, an dessen Grab man nur sagen könne, er zahlt die Kirchensteuer, das aber war auch alles. In seinem Abschiedswort im Gemeindebrief wendet sich der Theologe dagegen, dass leitende Kirchenmänner unentwegt von Stabilität der Volkskirche fabeln. Heuer werde Luther mit Pauken und Trompeten gefeiert, doch seine Kirche brauche eigentlich ganz dringend einen neuen Reformator, schrieb der evangelische Pressedienst am Montag. Also es ist tatsächlich so, dass im Allgemeinen, auch in den bloß institutionellen Kirchen, dass da im Allgemeinen wirklich religiöse Fragen nicht gestellt werden. Da ist eben nur noch interessierend, was von außen kommt, und ganz und gar sind die äußeren Einflüsse maßgebend. Und das ist natürlich an sich sehr traurig, ist aber auch ein Zeichen, dass selbst dort, wo man meinen sollte, dass noch über religiöse Fragen gesprochen wird, dass auch da nicht mehr über religiöse Fragen gesprochen wird. Dass also mancher Pfarrer überhaupt keine Gelegenheit findet, mit irgendeinem Menschen überhaupt über eine religiöse Frage zu sprechen. Und das ist es natürlich, dass auch, kommt natürlich auch daher, dass die Welt in ihrer ganzen Entwicklung die Welt nur interessiert und dass das eigene Innenleben eigentlich ganz verklingt und dass überhaupt nur noch Erneuerung und Erfrischung durch Anregung von außen bezogen wird. Das schrieb auch in der letzten Süddeutschen Zeitung ein katholischer Religionslehrer aus München, der schrieb, dass es ist nicht möglich, bei den Jugendlichen das geringste Interesse für irgendeine wirklich religiöse Frage zu finden. Es ist gar nicht möglich. Sondern sie wollen, man kann nur ihnen kommen, indem man erforscht, welche Lieblingsmusik sie haben. Und indem man auf diese Themata eingeht, da kann man auch irgendwie ein Interesse finden. Sonst sind ihre Seelen wie tot. Also da schrieb ein Religionslehrer aus München. Es ist geradezu hoffnungslos, es interessiert überhaupt nicht. Es interessiert nicht die Frage nach Gott, es interessiert nicht die Frage nach einem Jenseits. Es ist völlig, eine völlige Gleichgültigkeit da. Und das also dort, wo man immerhin noch meinen müsste, dass noch solche Fragen gestellt werden, wenigstens in kirchlichen Kreisen. Und so möchte ich noch hier, bei diesem Thema noch einen Augenblick zu bleiben, möchte ich auch noch das, was Ernst Benz, der ja vor einigen Jahren starb, der ein sehr großer Kenner der verschiedenen Religionen war und also evangelischer Theologe auch, ein Universitätsprofessor in Marburg. Schade, dass er schon mit 71 Jahren von dieser Bühne abtreten musste. Und er schreibt, im Protestantismus hat sich die kümmerlichste aller Jenseitsvorstellungen durchgesetzt, nämlich dass der Mensch, wenn er stirbt, mausetot ist und dann vielleicht nach einem Zeitraum von unbestimmter Länge am jüngsten Tag, an den auch niemand mehr glaubt, wieder durch einen Akt der Neuschöpfung auferweckt wird, um dann gerichtet zu werden. Das ist alles so absurd, wie nur möglich, und verkennt schon die Tatsache, dass im persönlichen Leben die Kontinuität der Persönlichkeit und die lebendige Entwicklung gehört. In der Glaubenslehre der katholischen Kirche war dieser Gedanke der Kontinuität der Persönlichkeit und ihrer Entwicklung wenigstens noch durch die Lehre vom Fegefeuer gewahrt. Aber die Katholiken glauben ja auch nicht mehr ans Fegefeuer. Die Kirche ist offenbar weitgehend den Angriffen der zweiten Aufklärung erlegen. Sie hält noch immer die materialistische und positivistische Wissenschaft des 19. Jahrhunderts für den höchsten Stand der Wissenschaftlichkeit und hat übersehen, dass die führenden Männer der heutigen Naturwissenschaften das stolze Selbstbewusstsein Haeckels, die Welträtsel gelöst zu haben, hinter sich gelassen haben und dass sie an der Spitze der wissenschaftlichen Entwicklung bereits ein ganz neues Verständnis des Verhältnisses von Glaube und wissenschaftlicher Erkenntnis abzeichnet. Bei dieser Absage der Kirchen an das Jenseits spielt auch der Schreck über die massive Polemik des Marxismus gegen die Kirche eine Rolle. Die marxistische Ablehnung des Christentums hat sich ja bei Marx und Engels im Kampf mit einer völlig einseitigen und auch lokal begrenzten Form des Christentums entfaltet, nämlich mit dem Christentum der rheinischen Erweckungsbewegung, die in der Tat die Lösung aller Lebensprobleme in das Jenseits verschob, von dem der himmlische Ausgleich aller Lebensnöte erwartet wurde. Krummacher, der Führer der Erweckungsbewegung, hat den Proletariern den Ausgleich ihrer Misere im Himmelreiche versprochen, aber hat dagegen ihren Anspruch, sich selbstständig zu organisieren und die Beseitigung ihrer sozialen Nöte selbst in die Hand zu nehmen, bekämpft, da er die bestehende ständische Gesellschaftsordnung für eine Ordnung göttlichen Rechts und eine Abänderung dieser Ordnung zugunsten einer in ihr nicht vorgesehenen Arbeiterklasse für Sünde hielt. In der Auseinandersetzung mit diesem Jenseitschristentum hat Marx die These von der Religion als dem Opium des Volkes entwickelt. Diese Kritik traf in der Tat nur eine zeitlich und lokal beschränkte Form des damaligen Jenseitschristentums, wie sie für die rheinische Erweckungsbewegung unter Krummacher charakteristisch war. In England war die Lage gerade umgekehrt. Da haben die Kirchen von Anfang an die Lösung der sozialen Frage in die Hand genommen, weshalb sich auch in England der Kommunismus nie durchsetzen konnte, obwohl dort die kommunistischen Emigranten aus ganz Europa saßen. Marx und Engels ja auch. Die deutschen Kirchen sind über den Vorwurf, eine opiatische Jenseitsreligion zu sein, so erschrocken, dass sie in das Gegenteil verfallen sind und sich in die Sozialethik geflüchtet haben. Aber mäuschenstill über das Jenseits geworden sind. Dabei hat die Kirche entscheidende Erkenntnisse des christlichen Glaubens über das Verhältnis der Lebenden und der Toten preisgegeben. So, das nur, ich griff nur zurück, dass also sogar auch in dieser Beziehung es leider auch gerade in den institutionellen Kirchen schlecht bestellt ist, in die noch natürlich, zu denen sich noch die meisten Menschen bekennen. Es ist natürlich so, dass, wie gesagt, wie ich schon sagte, sich zur Butterlehre bei uns nur Menschen finden werden, die eigentlich ihren Blick auf ihre gegenwärtige Existenz richten, die fragen, was bin ich denn nun eigentlich im tiefsten Grunde und wie komme ich eigentlich in diese Situation? Es ist für Sie diese Rede wichtig, die der Buddha an die Schar der fünf Mönche kurz nach der ersten Ansprache in Benares richtete. Und der Erhabene richtete das Wort an die Schar der Mönche. Der Körper, ihr Mönche, ist nicht das Ich. Wäre nämlich, ihr Mönche, der Körper das Ich, so würde er nicht der Krankheit unterworfen sein und man könnte vom Körper sagen, mein Körper soll so und so sein, mein Körper soll nicht so und so sein. Da nun aber, ihr Mönche, der Körper nicht das Ich ist, so ist er der Krankheit unterworfen und man kann vom Körper nicht sagen, mein Körper soll so und so sein, mein Körper soll nicht so und so sein. Die Empfindung, ihr Mönche, ist nicht das Ich. Die Wahrnehmung, ihr Mensch, ist nicht das Ich. Die Gemütsregungen, ihr Mensch, sind nicht das Ich. Das Bewusstsein, ihr Mensch, ist nicht das Ich. Wäre nämlich ihr Mensch das Bewusstsein, das Ich, so würde es nicht der Krankheit unterworfen sein. Und man könnte vom Bewusstsein sagen, mein Bewusstsein soll so und so sein, mein Bewusstsein soll nicht so und so sein. Da nun aber ihr Mensch das Bewusstsein nicht das Ich ist, so ist es der Krankheit unterworfen. Und man kann vom Bewusstsein nicht sagen, mein Bewusstsein soll so und so sein, mein Bewusstsein soll nicht so und so sein. Was meint ihr, Mensch, ist der Körper veränderlich oder beharrend? Veränderlich, Herr. Und was veränderlich ist, bringt das Leid oder Glück? Leid, o Herr. Und was veränderlich, leidvoll, vergänglich ist, kann man das etwa in diesem Sinne betrachten? Das gehört mir, das bin ich, das ist mein Ich. Das ist unmöglich, Herr. Ist die Empfindung, ist die Wahrnehmung, sind die Gemütsregungen, ist das Bewusstsein veränderlich oder beharrend? Veränderlich, Herr. Und was veränderlich ist, bringt das Leid oder Glück? Leid, o Herr. Und was veränderlich, leidvoll, vergänglich ist, kann man das etwa in dem Sinne betrachten, das gehört mir, das bin ich, das ist mein Ich, das ist unmöglich, Herr. Darum also, ihr Mensch, was es auch an Körperlichkeit, was es auch an Empfindung, an Wahrnehmung, an Gemütsregungen, an Bewusstsein gibt, vergangen, zukünftig oder gegenwärtig, eigen oder fremd, grob oder fein, hässlich oder schön, fern oder nahe. Alle diese Gestalten, Empfindungen, Wahrnehmungen, Gemütsregungen und alles Bewusstsein sollte man in rechter Einsicht der Wirklichkeit gemäß also ansehen. Das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Ich. Wenn ihr Mensch ein kenntnisreicher, edler Jünger solches durchschaut, wird er des Körpers, der Empfindung, der Wahrnehmung, der Gemütsregungen, des Bewusstseins satt. Indem er ihrer satt wird, wird er der Leidenschaft ledig. Durch das Fernbleiben der Leidenschaft wird er erlöst und in dem Erlösten steigt die Erkenntnis auf. Erlöst bin ich. Erschöpft hat sich die Wiedergeburt. Gelebt ist der heilige Wandel, was zu tun war, ist getan. Nicht mehr ist diese Welt für mich, so erkennt er. Ich sprach in letzter Zeit oft vom Anatta-Gedanken und von der Anatta-Erkenntnis. Der Anatta-Gedanke freilich muss klargestellt werden. Er muss ein wirklicher Richtpfeil werden, der von der Peripherie aus uns zeigt, wohin die Richtung geht, der einwandfrei die Richtung zeigt. Von der Peripherie aus muss die Sicht schon klargestellt werden. Anatta-Erkenntnis aber erst zeigt, dass es sich um das Richtungsweisende handelt, dass es um den Weg zur Erlösung, den Weg zur Loslösung, den Weg zur Befreiung geht. Also die Anatta-Erkenntnis zeigt eine Richtung an und das ist bei der Anatta-Erkenntnis das Wesentliche. Und sie kann tatsächlich eigentlich nur bei dem wachsen, der den Wert stillen Verweilens erkannt hat und immer mehr erkennt. Es finden sich ja für den, der das weiß, immer Gelegenheiten. So hatten wir gestern eine große Waldwanderung gemacht und kamen da in eine ganz einsame Kapelle. Und in dieser einsamen Kapelle haben wir längere Zeit still verweilt. Man muss jede Gelegenheit eben am Schopfe zu fassen wissen. Man darf nicht, und das ist der größte Fehler, den einer machen kann, immer auf etwas Zukünftiges warten, dass es einmal besser werde, dass man einmal mehr Zeit haben werde, dass es einmal einen stilleren Ort geben werde. Man findet schon den stillen Ort, wenn man ihn finden will. Auch auf dem Wege, den wir gestern gingen, um den Schatzberg von St. Georgen bei Diesen aus, da haben wir keinen einzigen Menschen begegnet, weil, wie gesagt, dort, wo viele sind, noch Bär hingehen. Und gerade in den Wäldern kann man es an den schönen Tagen erproben, und da ist niemand zu treffen. Vorgestern war ich noch mehr Kilometer gelaufen in einem solchen Walde, habe ich auch niemanden gesehen. Also es ist, da trifft man niemanden, weil sich alles um den See, den interessanten See herum, weil da viele sind und weil der Mensch im Letzten immer doch zu den vielen strebt und sich befriedigt fühlt, wenn er so ein Gewimmel um sich hat. Dort in den Wäldern trifft man niemanden, weil sie einfach uninteressant sind für den größten Teil der heutigen Menschen. Aber man muss gerade da die Gelegenheit, die einem geboten ist, nützen. Und wie gesagt, es war eine verlassene Kapelle, in die wir eintraten und in der wir dann eben uns auch im stillen Verweilen längere Zeit aufhielten. Man muss jede dieser Gelegenheiten am Schopfe fassen. Wir wollen uns bei diesem Seminar vor allen Dingen mit der Zuflucht zu den drei Juwelen beschäftigen. Und da müssen wir uns allerdings auch darüber klar werden, ob es wirklich eine Zuflucht für uns ist. Uns soll ja die Puja hier hinführen zu einem Stillwerden und bei uns bleiben. Und das ist der wahre Sinn der Puja. Wir beginnen sie ja immer mit diesem, neben den Lesungen, die wir dann immer noch einlegen, aber wir beginnen ja immer mit der Vandana, mit der Verehrungsformel, Verehrung ihm, dem Erhabenen, dem Heiligen, vollkommen erwachten. Das erinnert uns natürlich an die Größe und Majestät des Buddha, dem wir ja auch diese Wegweisung verdanken. Und ich muss allerdings sagen, es mag Menschen geben, die nicht gern, gerade unter den Buddhisten mag es solche geben, die nicht gern von einer Zufluchtnahme hören. Weil nämlich auch zu einer Zufluchtnahme immer eine gewisse Demut gehört. Und aber der Mensch, der wirklich nach Selbsterkenntnis strebt, der wirklich sich über sich klar werden will, der wirklich die Schatten, die ihn immer wieder beschatten und, ihm so, und dann diese Regungen, die ihm immer wieder Schwierigkeiten bereiten, wer die wirklich erkennt, es gehört eigentlich sogar Mut dazu, dass da wirklich einen tieferen Einblick in die eigene Natur gewinnen zu wollen. Und der allerdings, der wird gerade bei seiner Selbsterkenntnis die Demut haben, dass ihm eine Zuflucht nötig ist. Der wird sie haben. Wer auch da mehr Theoretiker ist, und doch es im tiefsten und letzten sehr vermeidet, sich näher kennenzulernen, der wird meinen, dass er mit sich zufrieden sein kann und dass er eine Zuflucht nicht braucht. Dem wird die Demut fehlen, dem wird der Stolz, der falsche Stolz, sein eigenes, eigentliches, fürchterliches Verderben wird ihm eigentlich anschwellen. Denn zur Zufluchtnahme gehört freilich auch eine Demut. Und diese Zufluchtnahme ist natürlich dann auch berechtigt, wenn man auch weiß, zu was man seine Zuflucht nimmt. Was der Buddha uns wirklich bedeutet, zeigt ja auch die große Zufluchtsformel, die feierlichen Worte. Das auf Erkenntnis gegründete Vertrauen zum Buddha wird mich erfüllen, er der Erhabene ist der Heilige, der vollkommen Erwachte, kundig des rechten Wissens und des rechten Wandels, der Pfadvollender, der die Welten kennt, der Unvergleichliche, der den Menschen wie einen Stier bändigt, der Lehrer von Göttern und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Das aber Kenntnis gegründete Vertrauen zum Wunderding, wie es auch wie den Damo unser Lehrer Georg Grimm auch übersetzt. Das aber Kenntnis gegründete Vertrauen zum Wunderding wird mich erfüllen. Wohl verkündet ist zum Erhabenen das Wunderding klar sichtbar, jederzeit zugänglich. Es heißt, komm und sieh, ist vierer, Verständige können es in sich selber feststellen. Also auch da wird ganz deutlich auf die unmittelbare Erfahrung hingewiesen. Auf die unmittelbare Erfahrung, auf das, was ich gerade jetzt eben erkenne. Denn da wird, deswegen heißt es ja auch, komm und sieh. Das Wunderding ist klar sichtbar, jederzeit zugänglich, ist vierer. Verständige können es in sich selber feststellen. Und soweit ich es natürlich in mir selber festgestellt habe, insoweit hat es eben auch seine Bedeutung. Und die dritte, das aber Kenntnisse gerichtete Vertrauen zur Gemeinde, zum Sankho wird mich erfüllen. In rechtem Wandel lebt die Jüngergemeinde des Erhabenen, in geradem Wandel lebt die Jüngergemeinde des Erhabenen, nach der rechten Methode lebt die Jüngergemeinde des Erhabenen, in wahrem Wandel lebt die Jüngergemeinde des Erhabenen, nämlich die vier Paare von Menschen, die acht Arten von Menschen. Das ist die Jüngergemeinde des Erhabenen, würdig der Opfer, würdig der Spenden, würdig der Gaben, würdig, dass man die Hände in Ehrfurcht vor ihr erhebt, das unübertreffliche Saatfeld der Welt für glückbringende Wohltätigkeit. Die vier Paare von Menschen, das sind ja die Stufen der Heiligen, der Sotapanna, der Sakadagami, der Anagami und der Arahat. Und die acht Arten von Menschen, nun ja, dann ist eben ein Blick auch geworfen auf die Männer und auf die Frauen. Also merken wir schon aus diesen Zufluchtnamen, dass es doch sehr um den inneren Standpunkt, um die innere Verwandtschaft geht. Es ist ja so, dass alle, auch diese Zufluchtsformeln, nehmen ja einen immer tieferen Sinn für einen an, wenn man wirklich in die Lehre eindringt, still für sich die Lehre immer klarer und klarer sich macht. Und so gewinnen natürlich auch diese Zufluchtsformeln an Tiefe und an Bedeutung. Das haben wir ja alle auch schon festgestellt, dass eine Buddha-Rede schon vor Jahren für uns eine gewisse Bedeutung hatte, dass sie aber später noch eine ganz andere Bedeutung gewann. So ist natürlich auch das, dass die dreifache Zuflucht, die Zuflucht zum Buddha, die Zuflucht zum Dhamma, die Zuflucht zum Sangha, dass die auch eine verinnerlichte Bedeutung mit der Zeit gewinnt, zum Beispiel auch die Zufluchtnahme zum Buddha. Ich kannte mich nicht für die Art des Buddha und für seine große Kündung könnte ich mich nicht begeistern, wenn es nicht eben eine Entsprechung in mir gäbe. Diese Entsprechung in mir wird wachgerufen. In mir ist auch etwas, was daraufhin anspricht. Das kann man ja auch vom Dhamma, das kann man also auch von der Lehre, von der Verkündung des Buddha sagen. Das kann man letzten Endes auch von dem Sangha sagen, von der Gemeinschaft, wenn man weiß, dass sich die Wesen nach der Buddha-Lehre nach tiefster Wahlverwandtschaft treffen. Dann ist diese tiefste Wahlverwandtschaft auch hier letzten Endes das Maßgebende. Die ist auch hier das Maßgebende. Das Mahayana sagt ja, dass es die esoterische Bedeutung der dreifachen Zufluchtsformel gefunden hätte in seiner Trikaya-Lehre, in der Lehre von den drei Körpern, also in der Lehre im Dharmakaya, im Samphogakaya und im Nirmanakaya. Nun ist es so, man darf allerdings auch nicht von Dingen zu sehr reden, dass sie esoterisch seien. Wenn man nämlich gerade allzu sehr das Wort esoterisch gebraucht, dann wird es nämlich ganz und gar exoterisch. Also gerade von etwas, was einem zutiefst innerlich angeht, also wirklich esoterisch ist, da wird man am allerwenigsten dann den Ausdruck esoterisch gebrauchen. Nun ist es ja natürlich so, dass wirklich auch schon diese Worte, also diese Kennzeichnungen der Trikaya-Lehre, vom Dharmakaya, also dem Körper der Lehre, also das alles letzten Endes doch von einer transzendenten Wesenheit her durchleuchtet ist, die in ihrem Letzten natürlich vollkommen undefinierbar, vollkommen hinter allen Worten liegt, in oft recht schwerfälliger Weise, aber doch irgendwie in der ganzen Kraft, das irgendwie zeigen zu wollen, stellen ja das auch die Prajna Paramita dar. Also dieser Dharmakaya, wo zum Beispiel auch Suzuki davon sagt, dass alles in dieser Welt, auch jede Lehre, jede Botschaft, jede Religion ist irgendwie, wenn soweit sie Wahrheit enthält, vom Dharmakaya durchdrungen. Und es ist auch wie beim Monde, der sich im klaren Wasser natürlich in aller Schönheit spiegelt, aber in einem sumpfigen Teich dann nicht in aller Schönheit, aber eben auch spiegelt. So ist eben, sind diese Strahlen des Dharmakaya überall zu spüren und überall da. Und so ist es, und der Sambhogakaya ist natürlich der Körper, des Boga heißt ja eigentlich Nahrung, Genuss. Er ist eigentlich der Körper des Genusses, der Lehre, dass man also tief still für sich durchdrungen wird vom Geist der Lehre in ihrer einheitgebenden Art, die auch so viel Freude und inneres Glück gibt. Das ist der Sambhogakaya, dieses feinere spirituelle Empfinden für die große Verkündigung, deren wir gewürdigt worden sind. Und dann der Nirmanakaya, das ist ja dieser Körper der Vergänglichkeit, aber der hat eine andere Bedeutung. Der hat ja auch im Mahayana die Bedeutung, er ist eigentlich nur dort da. Nach dem Mahayana hat nicht jeder Mensch diesen Nirmanakaya, durchaus nicht jeder Mensch. Nicht der Mensch, der einfach nur nach Ochsenart altert und der einfach so in den Tag hineinlebt, der hat nichts vom Nirmanakaya, sondern nur einer, wo es wirklich ein Körper der Verwandlung ist. Ein Körper der Verwandlung im Sinne der Lehre, ein Körper der Verwandlung im Sinne des Schaffens eines geeigneten Fahrzeuges für den Pfad. dann hat man einen Nirmanakaya. Und da kann man eben auch hinzufügen, auch der, der den Strom der Lehre erstrebt und in den Strom der Lehre eintritt, also den Weg des Heiles geht, der hat einen Nirmanakaya, der hat einen Körper der Verwandlung in diesem Sinne. Freilich nutzen auch die schönsten Worte nicht viel, sondern es bedeutet für uns bloß das, was für uns eben tatsächlich Bedeutung gewann. Und wenn die Zufluchtsformel für uns eine Bedeutung gewann, dann ist sie sogar ein großes Hilfsmittel für uns, wenn wir uns in den stillen Winkel zurückziehen und dann so aus allem möglichen anderen kommend und von allem möglichen anderen berührt, dann ganz still für uns die Zufluchtsformel, also die erstens mal die Verehrungsformel und die Zufluchtsformel sprechen und uns auch ihrer gewaltigen Bedeutung bewusst sind. Das kann uns dann sehr viel schneller, als es sonst möglich wäre, dazu führen, mit die fünf Hemmungen zu verlieren und tatsächlich in einen Zustand führen, in dem dann Ruhe und Frieden eintritt, ein Zustand, der uns bereit macht für ein meditatives Verweilen. Insofern kann die Zufluchtsformel sogar eine sehr große Bedeutung für unser tägliches stilles Verweilen werden. Natürlich muss sie eben eine Zufluchtsformel auch sein. Sie darf nicht nur dem Namen nach eine Zufluchtsformel sein, sondern sie muss auch uns in eine ganz andere Stimmung, in eine ganz andere Atmosphäre zu versetzen, imstande sein, weil wir eben tatsächlich, weil etwas in uns immer auf das Aufleben, auf das Erwachen dieser Atmosphäre wartet. Und dadurch ihm gerade auch durch die stille Zufluchtsformel am Beginn eines meditativen Verweilens, dass da hier gerade auch hell aufleuchtet, was uns dann mit so viel Licht erfüllt, dass das Niedere schwindet und dass wir die Dinge Yathabhutam der Wirklichkeit gemäß betrachten können. Wir wissen um die Wichtigkeit der Satipatthana-Betrachtungen und uns kann die Zufluchtsformel gerade auch die Möglichkeit, stiller zu werden und wirklich Satipatthana-Betrachtungen anstellen zu können, dazu kann uns die Zufluchtsformel sehr verhelfen. Es braucht nicht dann so zu sein, wie seinerzeit in Japan, wo der arme Mensch, der geplagte Bauer, der alle erhalten und ernähren musste, der Fischer, der auch dauernd unterwegs sein musste, um das Volk zu ernähren, der dann eben als Honen Shonin seine Lehre verkündete. Noch in der etwas strengeren Form, dass er nämlich lehrte, dass man auch aus eigenem etwas hinzutun müsse, dass man also auch sich würdig machen müsste für die Zuflucht zum Amida Buddha, zum Buddha der Barmherzigkeit, während Shinran Shonin den herbeigeführt wird und dass das im Prinzip eben von den Jainas vernachlässigt wird. Denn bei den Jainas ist es so, wenn da ein Jaina-Mönch zum Beispiel eine Schale Reis bekäme und in dieser Schale Reis befindet sich ein Bissen Fleisch und dann tut er unwissend mit hinunteressen, so ist doch sein Karma befleckt nach den Jainas. Und oder wenn er auch unversehens ein Insekt zertritt, dann ist trotzdem, wird dunkel sein Karma in dem gleichen Moment, färbt es sich dunkel. Also der Buddha-Mönch, der sieht die Sache anders, der nimmt die Schale Reis und wenn da sich Fleisch drin befindet, was ja nicht extra für ihn geschlachtet worden ist und nicht für ihn zusammen zubereitet worden ist, wenn der dann auch die Bissen Fleisch mit isst, das tangiert ihn bei seiner Gesinnung überhaupt nicht. Denn es kommt allein auf die geistige Einstellung an, auf die Gesinnung. Aber es kommt nicht auf das Mechanische an, dass ich einfach schon dadurch befleckt bin, weil ich hier irgendwie unversehens, unbeabsichtigt ein Wesen töte oder dass ich unversehens und unbeabsichtigt ein bisschen Fleisch esse. Zum Beispiel deswegen ging ja auch der Jaina-Mönch, der Buddha hat ja auch immer abgelehnt, Schmerzensaskese und natürlich auch die haltlose Hingabe an die Sinnenliste. Beides hat er als verkehrte Wege abgelehnt und der Jaina Mönch, der musste, wenn er da seine Straße dahin ging, mit einem Besen erst alles vor sich wegfegen. Also der Jainismus hat eine starke Tendenz zur Schmerzensaskese. Der musste erst wegfegen, obwohl darin, wenn man könnte dann auch sagen, bei dem Fegen könnte ja auch ein sehr kleines Tier zu Tode kommen. Und also der musste wegfegen und der hat auch immer, wenn er was trinkt, ein Tuch vor dem Munde, um diese kleinsten Lebewesen nicht mitzutrinken. Und er darf auch nach der Dunkelheit nichts mehr trinken. Früher hatte man ja nicht gerade überall elektrische Beleuchtung, dass man überall was anknipsen konnte, da war ja die Dunkelheit maßgebender. Aber er durfte ja nichts mehr trinken, weil er da hätte eventuell auch was mitverschlucken können, was er nicht gesehen hat. Also da sieht man in der Buddha-Lehre, die ist ja, da kommt es auf die geistige Einstellung an und da kommt es darauf an, welche Gesinnung ich eigentlich hege, aus welcher Gesinnung heraus ich handle und nicht so wie bei den Jainas, die ja auch strenge, schonende Wesen waren. Strenge, schonende Wesen waren und die da ist aber stark eben die Schmerzensaskese dabei, da ist auch stark ein mechanistisches Element drin. Das ich würde es so gern mal hören. Vielleicht kann mir der eine oder andere was sagen, welche Rolle eigentlich in Wahrheit die Zufluchtformel, die Zuflucht zu den drei Juwelen, zum Buddha, zum Dhamma, zum Sangha eigentlich bei ihm spielt. Ob es auch vorkommt, dass er in einer bestimmten Lage dann, gerade wenn er sehr nach außen gezogen ist, dass er dann gerade auch durch diese Zuflucht eine Veränderung der Stimmungslage herbeiführt. Es ist natürlich das alles immer nicht so leicht zu beantworten, aber was mir die Zuflucht bedeutet, ist natürlich auch, macht natürlich auch klar, was mir die Lehre letzten Endes überhaupt bedeutet, überhaupt in jedem Moment bedeuten kann, im Alltag bedeuten kann, ob sie mir auch immer sehr gegenwärtig ist, ob sie mich immer wieder aufrüttelt und hochreißt.
Ich benutze die Formel also immer zum Eingang für die Meditation. Und bei dieser Formel erscheint mir oder tritt vor mir hin plastisch ein Buddha in dieser Lotushaltung. Und damit verknüpft sind dann die beiden anderen Elemente. Und diese Formel, die gibt mir dann eben diese Konzentration und die Fähigkeit, auf einen Punkt hin mich zu entleeren. Das ist also der Punkt, die Hilfe dieser Formel zu Beginn der Meditation, weil damit der Buddha existent wird, in der geschlossenen Form der Entleerung. Und damit ist also die Chance vergrößert sich, dass die Meditation gelingt.
Ja, das ist sehr richtig. Das ist sehr richtig, dem kann ich bloß sehr beipflichten. Ich muss ja sagen, als ich doch immerhin in Ost und West mal festgehalten war beim Baras, da muss ich sagen, hat mir einen ungeheuren Trost gegeben, der erhabene Buddha in seiner Samadhi-Mudra. Der Buddha in der Samadhi-Mudra erschien mir dann immer als das Höchste, was überhaupt sein kann, das Erhabene über all dieses Schlamassel und diese also leuchtend und zufluchtgebend. Also wirklich, während zum Beispiel das Kreuz, was man ja überall hier bei uns sieht, die doch ein Symbol dafür ist, welches namenlose Leiden hier möglich ist. Welches namenlose Leiden hier möglich ist. Denn schließlich, der Gekreuzigte zeigt ja, befindet sich ja in einer Situation unaussprechlichen Leidens. Und ich muss sagen, als Symbol allerdings der Befreiung, muss ich sagen, ist mir ein leeres Kruzifix, also bloß ein, das ist mir eher ein Symbol der Befreiung, als wie wo das Kreuz, wo der Kruzifixus dranhängt, was mir eigentlich nur ein Symbol ist für die namenlosen Leiden, die hier da tatsächlich schon möglich sind. Das ist ja wirklich ein Symbol dafür, aber nicht ein Symbol der Befreiung. Wieder haben die Buddha in der Samadhi Mudra, der dir ja auch so dann kommt, wenn ja. Das waren wir ja schon da in sehr düsteren Stunden und in sehr unangenehmen Situationen. War mir das auch damals schon immer eine ausgesprochene, ein Bild, an dem ich mich wirklich aufgerankt habe. Ein Bild der Lösung und Befreiung, das muss ich auch sagen. Und es ist ja auch so, wenn man sich das auch so richtig deutlich vorstellt, dann kommt ja auch die andere Zufluchtsformel, die da zum Dhamma und zum Sangha, die rankt sich dann herum, die ist dann auch dabei. Denn es ist letzten Endes doch eine dreifache Zuflucht.
Man selber fühlt sich ja als Teil des Sangha und der Dhamma ist sozusagen das verbindende Element.
Ja, ja.
Den Buddha und der jungen Gemeinde.
Ja, ja.
Und das Überstrahlende für mich jedenfalls ist dieser in sich versenkte, ruhende Buddha in der völligen Unveränderlichkeit,
ja,
der völligen Reinheit und eigentlich das Symbol für das Ungeborene und das Nichtgemachte.
Ja.
Der also über diese Welt hinausgekommen ist und nicht mehr von der Veränderlichkeit bedroht ist. Und das ist ja eigentlich die entscheidende Zuflucht, dass es so etwas gibt. Mhm. Dass es also eben nicht nur eine leere Formel ist, sondern dass man die Gewissheit verspürt, dass es also so etwas Unveränderliches geben muss und dass man selbst dieses Unveränderliche in sich trägt. Und das gibt, und das dann in der Meditation vertieft, hat dann auch die Wirkung in spannungsreichen Zuständen, die auf einen zukommen, die eben nicht in dieser Spannungsgeladenheit zu verspüren, sondern dass die Spannung stark gemildert ist oder überhaupt aufgehoben wird.
Sehr richtig.
Das ist eigentlich das Ziel der Meditation, über den Alltag hinauszukommen oder den Alltag zu meistern. Und da sollte ja am Anfang eben der Dhamma mit dem Buddha und mit der jungen Gemeinde stehen, die einen diese Zuflucht für den ganzen Tag gewährt.
Ja, es ist sehr bedeutsam, wenn man sich in den stillen Winkel zurückzieht. Und jeder, der es wirklich will, findet immer die Gelegenheit, wenn man da die Zufluchtsformel, wenn man da die Zuflucht nimmt, so wenn man da die Zuflucht nimmt, wenn man da die Zuflucht zu den drei Juwelen nimmt und damit überhaupt schon eine entsprechende Stimmung schafft, die dann sehr einebnet, die auch die Hemmungen viel schneller dann verklingen lässt, die uns am meditativen Verweilen hindern.